ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Mit Kai Sarabi, schön, dass Sie dabei sind. Wie schreibt man über eine Gewalttat? Wie schreibt man über eine grausame Erfahrung, ohne dabei sensationalistisch zu werden, ohne dem Erlebten vielleicht nicht gerecht zu werden? Das sind Fragen, die der Roman Die Ausweichschule aufwirft von Caleb Erdmann. Er erzählt von einem Schriftsteller, der den Amoklauf in Erfurt miterlebt hat und davon, wie dieser Schriftsteller versucht, das Erlebte aufzuschreiben. Und das sind auch Fragen, die sich der Autor des Buchs selbst gestellt hat. Er ist bei mir im Studio. Hallo Caleb Erdmann, schön, dass Sie da sind.
Schön, hier zu sein.
Ich widerstehe jetzt mal der Versuchung, mit der Tür ins Haus zu fallen und über die quasi wahre Geschichte hinter dem Buch sofort zu sprechen, sondern mich würde erstmal interessieren, wie viele meiner KollegInnen fallen denn, wenn sie über das Buch sprechen, gleich so mit der Tür ins Haus und fragen sie danach, was der wahre Kern dahinter ist?
Ich würde mal sagen, also bisher, ich hatte im Vorfeld des Buches so ein bisschen die Befürchtung, dass es immer sehr stark über das, der Zugang zum Buch immer sehr stark über das Thema passieren wird und war dann aber eigentlich positiv überrascht, dass es fast ausschließlich immer um Literatur ging und es wenige Gespräche gab, in denen ich dann so ein bisschen auf das Cover tippen musste und sagen musste, es steht aber Roman drauf und so ein bisschen das Thema verschieben zurück zum Literarischen, weg vom Thema.
Um mal das mal aufzulösen, der wahre Kern ist, Caleb Erdmann, Sie haben den Amoklauf in Erfurt tatsächlich selbst miterlebt als Fünftklässler, haben Robert Steinhäuser auch gesehen, so wie es auch im Buch beschrieben wird. Ich zitiere das mal. Ich habe die Pumpgun auf Robert Steinhäusers Rücken gesehen, auch wenn ich sie im ersten Moment für ein Schwert hielt und Steinhäuser für einen Ninja. Dieser Ich-Erzähler, der ringt ja dann sehr mit der Erinnerung im Laufe der Geschichte, versucht die immer wieder aus anderen literarischen Blickwinkeln aufzuschreiben, zu fassen. Wie viel von der Arbeit des Ich-Erzählers reflektiert auch Ihre eigene Arbeit am Buch?
Also was mich auf jeden Fall mit dem Protagonisten des Buches verbindet, ist dieses Ringen um das Erzählen. Das war bei mir natürlich ganz genau so oder sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich habe das Gefühl, dass der Protagonist an manchen Stellen vielleicht ein bisschen verlorener ist. Also ich glaube, wenn ich so verloren gewesen wäre beim Schreiben und Recherchieren wie diese Figur in dem Buch, dann hätte ich das Buch vielleicht nicht schreiben können. So wie der Protagonist in dem Buch ja am Ende, Spoiler, Probleme hat, das Buch tatsächlich zu schreiben, das er schreiben will. Deswegen war das, glaube ich, so ein bisschen die Schraube, an der ich am meisten gedreht habe, indem ich noch mehr Ratlosigkeit reingelegt habe in diese autofiktionale Figur.
Also das Wörtchen Roman, das auf dem Cover steht unter dem Titel Die Ausweichschule, das ist schon auch gerechtfertigt?
Auf jeden Fall, ja. Mhm.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen beim Schreiben so eine Art Sicherheitsnetz bietet, oder? Also sich vom eigenen Erleben dann auch so distanzieren zu können.
Absolut. Und halt auch die für mich total wichtige Frage, die immer mitging, an welchen Stellen ist eine Fiktionalisierung opportun und an welchen nicht. Also gerade wenn es um die realen Fakten ging, habe ich mich natürlich versucht, so genau wie möglich an die Fakten zu halten, weil ich an diesen Stellen, was den Amoklauf selbst angeht, einfach nicht alleine in der Geschichte bin sozusagen, weil andere Menschen, Angehörige, Überlebende eben dann noch mit dranhängen. Und eher in der literarischen Verarbeitung dieser Figur dann sozusagen die Fiktionalisierung gegangen bin. Aber genau das ist für mich so ein bisschen die Frage, wo ist sozusagen Fiktionalität auch ein Schutz, ein Mantel vor der düsteren Realität dieser Tat.
War es auch so ein bisschen so ein sich selbst anders erfinden, neu erfinden in dieser Geschichte?
Ja, vielleicht. Mhm. Auf jeden Fall. Sich vielleicht auch mal, also es schließt vielleicht an das an, was ich gerade gesagt habe, sich selbst auch mal verzweifelter machen können und selbst auch mal so quasi wie in der Form einer Überantwortung an eine Figur die Zügel aus der Hand geben zu können und auch das Verzweifeln am Schreiben und an der Aufgabe, die Fäden zusammenzubringen und die aus der Hand geben zu dürfen. Das ist, glaube ich, was ich dieser Figur an vielen Stellen so mitgegeben oder überantwortet habe. Hm.
Ich fand es ja sehr, sehr beeindruckend beim Lesen des Buches, wie intensiv Sie auch über das Trauma dieser Figur schreiben und auch über Ihre sehr körperliche Reaktion auf die Momente, in denen Sie dann wieder eben mit dem Amoklauf von Erfurt und mit Ihren eigenen Erlebnissen konfrontiert wird. Wie viel Recherche steckt da drin? Also ich musste da irgendwie so an so jüngere Literatur denken beim Lesen, die es über so posttraumatische Belastungsstörungen gibt. Wie viel haben Sie dafür recherchiert? Wie viel ist einfach dazu erfunden, weil Sie dachten, ja, das wird schon so sein? Und wie viel auch wirklich eigenes Erleben?
Ja, die Beschäftigung mit dem Trauma war für mich wirklich sehr interessant, weil bei mir selbst wurde damals in meiner Kindheit nach dem Amoklauf kein Trauma diagnostiziert. Nichtsdestotrotz war es so, dass ich, als ich jetzt auf das Thema wieder zugegangen bin, verschiedene Berichte gelesen habe, unter anderem den Gasser-Bericht, der das Geschehen eigentlich nochmal dokumentarisch aufarbeitet, habe ich schon eine auch körperliche Schwere gefühlt und habe mich dann selber gefragt, ob das eigentlich daran liegt, dass es einfach ein ganz schrecklicher Text ist, in dem in einer großen Genauigkeit eben diese unglaublich unaussprechliche Tat beschrieben wird. Oder ob da doch etwas Unaustherapiertes sozusagen im Hintergrund lauert. Und ich habe mich dann viel auf dieses eigene Gefühl verlassen und versucht auch sozusagen einen literarischen Zugang dazu zu bekommen, was eigentlich Trauma ist, nämlich etwas, was auf einem lastet und einem gleichzeitig die Füße unter dem Boden wegzieht. Und gegen das Trauma arbeiten heißt, zu versuchen, sich diesen Boden wieder zurückzuholen. Und ich habe jetzt keine psychologische Fachliteratur gewälzt, aber stattdessen bin ich eigentlich sehr eher an diesem Gedanken geblieben von, was bedeutet eigentlich Trauma und was kann Traumabearbeitung eigentlich bedeuten.
MDR Kulturdiskurs. Caleb Erdmann ist bei mir. Wir sprechen über seinen neuen Roman Die Ausweichschule. Es steht Roman auf dem Cover, aber es ist ein, ja, man könnte sagen, autofiktionales Buch. Es enthält auch autobiografische Elemente. Es geht um den Amoklauf in Erfurt, den Sie selber miterlebt haben. Vielleicht erstmal so, um nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, diese Ausweichschule. Was war das für ein Ort? Was ist das für ein Ort?
Die Ausweichschule war sozusagen ein alternatives Schulquartier, eine alternative Schule, in der wir, die Schüler und Schülerinnen des Gutenberg-Gymnasiums, nach dem Amoklauf untergebracht waren. Ganz einfach deswegen, weil unser altes Gebäude einfach von den Spuren des Amoklaufs gezeichnet war. Es gab dann eine Übergangszeit von 2 oder 3 Jahren, wo die alte Schule renoviert werden sollte. Und diese Ausweichschule war genau ein grauer Plattenbau am Rande der Stadt in einer anderen Ecke. Das heißt für die meisten von uns auch eine ungewohnte Umgebung. Und in dieser Ausweichschule sollte der Unterricht relativ schnell weitergehen. Das war so ein bisschen die Parole, die ausgerufen wurde, möglichst schnell zurück zur Normalität zu kommen. Wir haben dann auch sehr schnell wieder auch benotete Klassenarbeiten geschrieben. Und parallel zu dieser etwas aufgezwungenen Normalität gab es therapeutische Gespräche, die sozusagen wie Schulstunden in den Schulalltag eingewoben wurden. Gleichzeitig waren aber immer noch Polizisten im Gebäude, die Vernehmungen durchgeführt haben. Also es ist in dieser Ausweichschule unglaublich viel zusammengekommen. Und Gabriele Kluwe-Schleberger, eigentlich die Psychologin, Therapeutin, die diese therapeutische Arbeit koordiniert hat, hat in einem Beitrag einmal gesagt, dass diese ersten Wochen für sie so etwas wie die Fortsetzung der Gewalt waren, weil einfach ja die therapeutischen Konzepte noch nicht ausgereift waren oder anders gesagt einfach noch nicht existiert haben. Es hat in dieser Größenordnung einen solchen Schulamoklauf in Deutschland zuvor nicht gegeben. Und deswegen wurden sozusagen parallel Strukturen aufgebaut und ausgeübt, was dazu geführt hat, dass man von einem wirklichen Fangnetz für diese 700 traumatisierten Schüler und natürlich auch Lehrer gar nicht sprechen kann.
Ja, und alle auch irgendwie so unterschiedlich traumatisiert. Also manche haben ja irgendwie gar nichts gesehen, schätze ich mal, und andere waren mitten im Geschehen. Wie war so der Umgang miteinander auf dieser Schule? Ich stelle mir das schon echt schwierig vor und das ist wie so eine, ja, wie so ein schwarzes Loch ist, das irgendwie alle umkreisen.
Absolut, ja. Ich glaube, es war von ein bisschen unterschiedlich, wenn man sich die unterschiedlichen Alter anschaut. Also ich war ja nun in der 5. Klasse, 10, 11, 12 waren wir und wir haben wirklich gar nicht darüber gesprochen. Wahrscheinlich auch, weil, und das beschreibe ich auch im Buch, weil diese Rituale, die sich danach so entfaltet haben, eben Erwachsenenrituale waren. Also wir hatten als Kinder gar nicht so wirklich die Sprache, um damit umzugehen. Also dieses die Hände schütteln, schwarze Fahnen hissen oder auf Halftmatt setzen, ein Kondolenzbuch, ein Mein Beileid sagen und so. Das sind so Rituale, die für uns als 10-Jährige, 11-Jährige irgendwie nicht übertragbar waren. Und deswegen kann ich mich erinnern, haben wir ganz wenig darüber gesprochen. In den höheren Klassen dagegen gab es ganz viel Beschäftigung damit. Es wurde dann eine Schülerinitiative gegründet, der Schrei nach Veränderung, wo auch eine andere Schule, eine Schule ohne Ellenbogen etc. eingefordert wurde, weil sehr schnell klar wurde, dass auch das thüringische Schulsystem dazu beigetragen hat, dass Robert Steinhäuser eben aus dem System gefallen ist und sich auf diese Radikalisierungsspirale begeben konnte, auf der er letztlich gelandet ist.
Der Roman trägt ja den Titel Die Ausweichschule, aber eigentlich spielt relativ wenig an dieser Ausweichschule. Gab es irgendwann in der Arbeit auch so die, dass eben auch was der Protagonist im Buch dann plant, einen Roman zu schreiben über mehrere Schüler auf der Ausweichschule. War das bei Ihnen genauso, dass Sie so angefangen haben und der Titel übrig geblieben ist davon?
Absolut. Also diese Idee, einfach zum Beispiel in der dritten Person zu erzählen über diesen Alltag in der Ausweichschule, die gab es. Und es gab auch mehrere Anläufe, Texte, die jetzt in der Schublade liegen, wahrscheinlich zu Recht, weil es mir ganz schwer gefallen ist. Ja, oder anders gesagt, weil ich immer wieder daran gescheitert bin, den Grund zu sehen, warum man nach 20 Jahren eigentlich nochmal in dieser Form der Erzählung einfach in der dritten Person oder sogar auktorial erzählt, auf diese Tat nochmal zugehen sollte oder die Geschichte nochmal zu erzählen nach 20 Jahren, das kann nicht der Punkt sein, war dann die Erkenntnis. Und das war auch der Grund, warum ich eben mit diesem Metaroman den Versuch unternommen habe, diese Fragen, diese Unsicherheiten mitzunehmen ins Schreiben. Mhm. Ja.
Über diese Unsicherheiten sprechen wir gleich nochmal. Ich will nochmal auf diese Passage zu sprechen kommen, die ich vorhin kurz zitiert habe, eben als der Protagonist Robert Steinhäuser tatsächlich sieht, was ja sich auch mit ihren Erlebnissen deckt. Wie schwer war es, das so aufzuschreiben?
Ich habe ja im Buch ein bisschen einen Umweg gewählt, indem ich sozusagen genau diese Situation nicht selbst erzähle, sondern eben zitiere aus dem Gasser-Bericht, aus eben diesem Bericht, der ja in einer ganz polizeilichen, eigentlich fachlichen Sprache über diesen Bericht spricht und dadurch auch nochmal klar machen wollte, wie unsicher eigentlich Erinnerung ist, weil so wie das in diesem Bericht steht, erinnere ich das überhaupt nicht. Da wird zum Beispiel beschrieben, dass eine Schülerin Geburtstag hatte und kurz davor Süßigkeiten verteilt hat. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich dagegen erinnere mich an so eine Art Countdown. Unsere Lehrerin war früher gegangen durch einen absoluten Zufall. Sie wäre sonst noch im Raum gewesen. Und jemand hatte dann so eine neue Digitaluhr, was damals noch sehr neu war. Und wir haben dann so runtergezählt, ganz dramatisch bis auf null, bis zum Gong. Und bei null ist dann eben in meiner Erinnerung der erste Schuss gefallen. Und das ist natürlich eine unglaublich dramatisierte Erinnerung. Und wenn man zweimal drüber nachdenkt, wird einem klar, dass das geformt sein muss durch die vielen, vielen Male, die man es danach erzählt hat. Und genau diese Diskrepanz zwischen dieser polizeilichen kalten Sprache des Gasser-Berichts und dieser dramatisierten Form, die ich in meinem Kopf habe und die durch die Erzählung entstanden ist über die Jahre, hat mich total interessiert und bildet ja eigentlich auch den Grund dieses Buches, nämlich die Auseinandersetzung mit dem, was ich den Fünftklässlerkopf nenne oder dieses Elfjährige selbst, mit dem man im Konflikt tritt eigentlich letztlich.
Wie spannend war diese Diskrepanz zwischen den verschiedenen Sprachen? Also einerseits eben dem Gasser-Bericht, dem Fünftklässlerkopf und dann auch dem Kaleb Erdmann beziehungsweise dem Protagonisten von heute und dessen Blick auf die Geschichte.
Ja, total, total spannend. Also ich habe viel an Tonen geschraubt und darin mich hin und her bewegt. Auch in diesen ersten Entwürfen zum Beispiel bin ich immer wieder daran verzweifelt, weil ich eigentlich versucht habe, jegliche Bildhaftigkeit oder Blumigkeit aus dem Text zu entfernen, weil ich das Gefühl hatte, das wird der Tat nicht gerecht, der Realität. Und ich habe mich viel mit anderen Büchern beschäftigt, wie etwa Für heute reicht's von Ines Geipel, die kurz nach dem Amoklauf, zwei Jahre danach, auch ein Buch geschrieben hat, in dem es um Verarbeitung oder unterlassene Verarbeitung geht. Und das fand ich auch unglaublich interessant, mich daran so abzuarbeiten, weil sie auch Stellen hat, in der sie ganz dokumentarisch ist, an anderen dann aber wieder sehr fast lieblich schreibt über die Kindheit von Robert Steinhäuser etc. Und das war, glaube ich, eine der Hauptaufgaben, oder das habe ich dann am Ende ja auch zum Thema des Buches gemacht, wie man sozusagen die richtigen Worte findet oder die Worte, die notwendig sind, im Gegensatz zu etwas einfach nur zu erzählen, um eine Geschichte zu erzählen, es zu verkünsteln auf eine Art.
MDR Kulturdiskurs, Kaleb Erdmann ist zu Gast. Wir sprechen über den Roman Die Ausweichschule. Die Geschichte eines Schriftstellers erzählt, der den Amoklauf von Erfurt miterlebt hat und versucht, dieses Erlebnis literarisch zu fassen. Und in der Folge dessen auch sehr viel eben darüber nachdenkt, wie man so ein Erlebnis überhaupt literarisch fassen kann. Sie haben eben schon erwähnt, Ines Geipels Buch Für heute reicht's, das 2004 erschienen ist, zwei Jahre nach dem Amoklauf von Erfurt. Wie viel Distanz braucht es dann, um gut über so ein Ereignis schreiben zu können?
Also gut weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es gibt halt in unterschiedlichen Abständen lässt sich über unterschiedliche Dinge schreiben. Also im Eifer des Diskurses 2004 war natürlich die Diskussion noch eine ganz andere, waren die Wunden noch viel, viel frischer und auch die Diskussion über die Versäumnisse der Polizeiarbeit etc. Es war ein erster Ermittlungsbericht des Innenministeriums erschienen, der vielen Menschen in Erfurt defizitär vorkam, weil viele Fragen nicht eindeutig geklärt wurden. Zum Beispiel die Frage eines zweiten Täters, die lange Zeit noch im Raum stand und nicht eindeutig adressiert wurde, die dann als eindeutig negativ, also zurückgewiesen wurde, dass das möglich war. Aber es war eben einfach unklar eine Zeit lang. Und deswegen ist der Diskurs jetzt 20 Jahre später natürlich ein ganz anderer. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss es auch 20 Jahre später noch darum gehen, also man kann sozusagen nicht die Schatulle zumachen mit einem Buch, sondern es geht eher darum, die Spuren, die bis heute reichen und sich bis heute ziehen, klar zu machen. Also auch heute sind Menschen noch in psychologischer Behandlung aufgrund des Amoklaufes. Und zwar nicht nur Menschen, die direkt betroffen waren, sondern auch Menschen, die eben in diesem Kontext, im Klima dieser Stadtgesellschaft kurz nach dem Amoklauf einfach ja eine Atmosphäre der Gewalt erlebt haben, die bis heute nachwirkt. Und ich merke das auch immer noch, wenn ich jetzt nach Erfurt gehe und man zufällig auf Menschen trifft. Jeder hat irgendwie eine Geschichte, entweder genau zu diesem Tag oder einen Angehörigen oder einen Bekannten, der in irgendeiner Art und Weise in diesem Komplex steckt. Und deswegen spricht man natürlich jetzt auch mehr aus mehr Distanz und hat das Privileg einer Überblicksposition. Gleichzeitig stecken aber viele Leute und stecke ich auch selber immer noch drin im Diskurs. Und das ist so eine, ja, zwei Aspekte, zwischen denen man die Waage halten muss.
Hm. Ja, auch eine zwiespältige Position, aus der heraus dann man ja so drüber schreibt, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja die Frage, die sich der Protagonist auch stellt im Buch. Es gibt natürlich die Frage, bin ich betroffen genug? Wie tief bin ich eigentlich in der Geschichte? Weil die Figur, und das deckt sich auch mit meiner persönlichen Biografie, ja nur 2 Jahre in dieser Ausweichschule war und danach sind die Eltern weggezogen. Das heißt, ich habe Erfurt eigentlich dann verlassen am Ende der 6. Klasse. Das heißt, ich habe eigentlich eine ganze Menge dieses Heilungsprozesses, auch den Wiedereinzug in die alte Schule, die dann renoviert war und so weiter, eigentlich gar nicht mitbekommen.
Hm. Aber waren Sie noch mal in der Schule?
Ich war dann viele Jahre später noch mal in der Schule im Rahmen eigentlich der Recherchen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie sehr steckt man drin in den Diskurs? War man eigentlich nur Tourist in dem Sinne, das klingt jetzt sehr negativ, aber dieses Erfurt-Kapitel ist eben für mich ein sehr, sehr kurzes Kapitel meines Lebens, das mich sehr, sehr geprägt hat. Aber es gibt natürlich andere Menschen, die sehr viel länger und über eine sehr viel längere Zeit mit dem Komplex Erfurt zu tun hatten. Und dann fragt man sich natürlich auch, inwiefern guckt man von außen, von innen, an welchen Stellen hat man den Innenblick und an welchen muss man vielleicht nochmal den Blick von anderen Menschen Raum geben.
Ja, ja. War es nicht vielleicht auch ein Privileg, wegziehen zu können nach so einer kurzen Zeit?
Ja, möglich, genau. Also wir waren ja in Erfurt eben nicht so wirklich verwurzelt. Meine Mutter hat dort an der Uni gelehrt. Und deswegen, ja, hatten wir natürlich die Möglichkeit, wegzuziehen. Es hatte sich dann so einiges, der Amoklauf war natürlich ein Aspekt, aber es gab auch 2 Jahre zuvor einen Brandanschlag von Neonazis auf die alte Synagoge in Erfurt. Ein Jahr nach Erfurt einen rassistischen Übergriff auf einen Kollegen, also von einem Uni-Mitarbeiter auf der Krämerbrücke in Erfurt. Das waren so verschiedene Gewalterfahrungen, die sich da, glaube ich, verschränkt haben und dann diesen Wegzug auch bestärkt haben,
ja. MDR Kulturdiskurs mit Caleb Erdmann. Ein Buch, das sehr wichtig war für Ihren Roman Die Ausweichschule, ist Der Widersacher von Emanuel Carrea, der ja auch so ein bisschen so, ich sag mal, die formale Blaupause gelegt hat. Auch Emanuel Carrea verhandelt in seinem Buch eine wirklich wahnsinnige Gewalttat, die auch so ein paar interessante Parallelen hat zum Amoklauf von Erfurt. Was macht denn Carrea so besonders? Also ist es wirklich so das Nachdenken über das eigene Verhältnis zur Geschichte, das sie so beeindruckt hat?
Ich finde bei Carrea interessant auch etwas, das ich auch kritisch sehe, über das ich auch nachgedacht habe, diese behauptete Unvoreingenommenheit. Also diese Figuren, die bei ihm, also eigentlich im Grunde er selbst, Emanuel Carrea, kann man drüber diskutieren, ob das eine Figur ist oder eben er selbst. Es steht immer noch Roman drauf auf dem Widersacher. Also würde ich schon sagen, es ist eher eine Figur.
Auf späteren Büchern von ihm dann nicht mehr, ne?
Richtig, genau. Also es ist der letzte Roman, das letzte Buch, auf dem Roman steht, danach nicht mehr. Aber dort steht eben noch Roman drauf. Und der hat so eine ganz unbedarfte Melancholie, mit der er da so durch die Geschichte tapst, hat auch so sehr was von einem, obwohl er seine Zweifel mit einbezieht, schon so ein bisschen was von einem autorialen Erzähler, weil er so geordnet auf die Dinge zugeht. Und das ist natürlich auch an manchen Stellen, also ich finde das Buch fantastisch, aber in den schlechtesten Stellen rutscht das auch so ein bisschen in die Pose. desjenigen, der so ganz unbedarft und mit so einer von allem freien Melancholik auf die Dinge blickt, sich so ein bisschen enthebt. Und das fand ich irgendwie interessant und habe, glaube ich, anhand dessen noch mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht, was eigentlich das tiefe Einsteigen in diese Geschichte eigentlich wirklich macht. So, also ich habe so ein bisschen genau darüber nachgefragt, wie enthoben man eigentlich sein kann was eigentlich Nähe zum Thema macht mit einem.
Ja. Jetzt gibt es ja an einer Stelle die Überlegung, ob der ganze Versuch, über Erfurt zu schreiben, so eine Art sich von der Seele schreiben des Ganzen. Also wie war das bei Ihnen? Haben Sie sich mit dem Buch jetzt Erfurt sozusagen von der Seele geschrieben?
Ja, das ist auch, ich finde das total interessant, diesen Ausdruck, weil es ja eigentlich impliziert, dass man jetzt in meinem Fall über Erfurt schreibt, nicht weil man ein großes Interesse für Erfurt hat oder es bearbeiten möchte, sondern weil man es hinter sich lassen will und weil man nie wieder daran denken will. Das hat ja eine interessante Widersprüchlichkeit eigentlich, weil es ja so natürlich der Anspruch ist, etwas zum Diskurs beizutragen und gleichzeitig aber auch danach nie wieder an den Diskurs denken zu müssen sozusagen. Und das ist, glaube ich, steht bei mir total in der Schwebe. Also einerseits habe ich schon das Gefühl, etwas hinter mir gelassen zu haben, aber eher auf einer literarischen Ebene. Also dass ich mein ganzes schreibendes Leben das Gefühl hatte, ich würde gerne in irgendeiner Art und Weise literarisch auf das Thema zugehen. Und dass ich das jetzt getan habe, fühlt sich richtig an. Gleichzeitig habe ich nicht so, wie der Protagonist in dem Buch das beschreibt, so das Gefühl, Gott sei Dank muss ich nie wieder daran denken, sondern freue mich jetzt auch, dass die Geschichte oder bin gespannt darauf, wie die Geschichte weitergeht in der Rezeption des Buches und im Gespräch, auch nicht zuletzt mit den Menschen, die es betrifft.
Es steht ja noch eine Lesung an, auch oder eine Lesereise, die Sie auch nach Erfurt führen wird. Haben Sie Angst vor dem Termin in Erfurt?
Angst würde ich nicht sagen. Ich habe Respekt davor. Ich habe ja immer vor Augen die Lesung von Ines Geipel, die sie kurz nach dem Erscheinen ihres Buches in Erfurt hatte, wo sich ganz viel Wut, glaube ich, einfach entladen hat, wo das Gefühl vorherrschte, Ines Geipel würde Vorwürfe erheben oder Ähnliches sich in den Diskurs einmischen. Heute sind natürlich fast 25 Jahre vergangen, wir sind an einem ganz anderen Punkt im Diskurs, deswegen glaube ich, dass es weniger mit Wut und Vorwürfen passieren wird. Aber ich bin schon gespannt und spüre auch eine innere Spannung einfach deswegen, weil, glaube ich, schon Leute da sein werden, die diese Prägung der Erfurter Stadtgesellschaft hautnah miterlebt haben, ein persönliches Verhältnis haben, aber eben auch ein Verhältnis dadurch, dass sie Erfurter und Erfurterinnen sind. Und das ist, glaube ich, eine Atmosphäre, die bei keiner anderen Lesung herrschen wird.
Ja. Glauben Sie, es werden auch Leute einfach da sein, die das miterlebt haben? Vielleicht sogar alte SchulkameradInnen von Ihnen?
Ich kann es mir gut vorstellen, ja.
Vielen Dank, Caleb Erdmann, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Das war der MDR Kulturdiskurs für heute. Wenn Sie mehr über das Buch Die Ausweichschule von Caleb Erdmann erfahren wollen, dann können Sie das zum Beispiel in unserem Podcast MDR Kultur unter Büchern tun mit Katrin Schumacher. Den gibt's in der ARD Audiothek. Da finden Sie auch alle Ausgaben des MDR Kulturdiskurs. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
MDR Kultur. Das Radio.